NDR Info. Echo des Tages.
Es geht um maximal 162 Euro monatlich. Aber kommt diese Zuschussrente wirklich oder wird Ursula von der Leyen mit ihrem Plan scheitern? Mehr dazu gleich. Außerdem bis 19 Uhr. Die Zahl der ärztlichen Behandlungsfehler ist erneut gestiegen. Die Linke in Klausur inszeniert einen Burgfrieden. Politiker gedenken der Opfer des Olympia-Attentats 1972. Dazu dann auch der Kommentar. Und zum Schluss der Blick auf den Fußball. Deutschland vor dem Start in die WM-Qualifikation. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Golo Schmidt. Zunächst nach Berlin. Die Pläne für eine Zuschussrente, die schlagen dort hohe Wellen. Und ihre Urheberin, Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen, ihr bläst der Wind immer schärfer ins Gesicht. Nachdem schon Koalitionspartner FDP und Fraktionskollegen von der Union zum Widerstand gerufen haben, hat sich jetzt auch die Bundeskanzlerin quergestellt. Das jedenfalls berichtet Spiegel Online. Gegen die millionenfach drohende Altersarmut wünsche Merkel demnach eine andere Lösung, heißt es dort. Die Ministerin selbst übt sich derweil in Überzeugungsarbeit und scheut dabei auch die Offensive nicht. Heute bei den jüngeren Abgeordneten in der Fraktion, denn die befürchten mit der Zuschussrente größere Beitragslasten, als ohnehin zu tragen sind. Aus Berlin Katrin Brandt.
Ursula von der Leyen weiß, dass sie ihre Kritiker einfangen muss, mitunter auch ganz wörtlich.
Wenn schon die ganze junge Gruppe.
So scheuchte die Sozialministerin die jungen Herren zu den Mikrofonen, nachdem sie anderthalb Stunden mit ihren innerparteilichen Kritikern diskutiert hatte. Doch überzeugen konnte sie Philipp Missfelder, Jens Spahn und die anderen nicht. Zwar ist die junge Gruppe in der CDU ihrer Ministerin sehr dankbar, dass sie das Tabuthema Altersarmut aufgegriffen hat, so formulierte es Missfelder nach dem Treffen. Aber von der Zuschussrente hat er sich nicht überzeugen lassen. Missfelder hält nichts von der Idee, innerhalb der Rentenversicherung eine zusätzliche Sozialleistung einzuführen.
Denn wir sehen nach wie vor die Gefahr, auch nach diesem Gespräch als sehr groß an, dass Beitragszahler, die ohnehin massiv belastet werden, diese sozialpolitische Leistung erbringen sollen.
Sozialministerin Ursula von der Leyen aber bleibt dabei.
Die Menschen, die ein Leben lang Leistung gezeigt haben, unabhängig vom Staat auch sich selber versorgt haben, müssen am Ende des Tages auch wissen, dass sie im Alter nicht der Fürsorge des Staates anheimfallen.
Und deshalb will sie kleine Renten auf bis zu 850 Euro aufstocken aus der Rentenkasse. Von der Leyen kündigte heute erneut an, sie wolle bis Ende Oktober einen Beschluss über ihren Vorschlag sehen. Doch dazu wird es wohl nicht kommen, wie sich immer deutlicher abzeichnet.
Ich glaube, da sollten wir noch einmal eine intensive Diskussion in unserer Fraktion führen. Nachdem Frau von der Leyen dankenswerterweise das Problem in einer Klarheit beschrieben hat.
So dampfte Volker Kauder heute die Pläne seiner Parteifreundin ein. Der Chef der CDU-CSU-Fraktion sagte vor Beginn der Herbstklausur:
Das zeigt, dass es wohl zu einer Gesamtlösung kommen muss und dafür brauchen wir noch eine intensive Diskussion.
Das Vorgehen ist abgestimmt. Auch Kanzlerin Merkel sieht die Union vor einer langen Debatte, so formulierte es ihr Sprecher heute in Berlin. Der Koalitionspartner FDP dürfte diese Entwicklung zufrieden beobachten. FDP-Chef Rösler hält die Zuschussrente für einen Fehlschuss. Auch die Opposition ist, obwohl sie das Thema Altersarmut selber diskutiert, gegen das Konzept. Für Frank-Walter Steinmeier, Fraktionschef der SPD, erreicht es die wirklich Bedürftigen gar nicht.
Wer eine Zuschussrente entwirft und sagt, bekommen soll sie nur derjenige, der gleichzeitig auch eine private Altersvorsorge aufgebaut hat, der weiß doch, dass diejenigen, die sozusagen eine Niedrigstrente kriegen, dass das gerade der Personenkreis ist, der keine private Altersvorsorge hat.
Auch Jürgen Trittin, Fraktionschef der Grünen, warf der Regierung vor, sie habe keine Antwort auf die drohende Altersarmut von Hunderttausenden.
Die Bundesarbeitsministerin wirbt für ihren höchst umstrittenen Plan einer Zuschussrente, Katrin Brandt berichtete. Die Linke, sie ist schwer angeschlagen. Querelen zwischen Realos und Radikalen, zwischen Ost und West, Machtspielchen und Intrigen, die den Nachrichtenmagazinen gleich seitenweise Stoff bescherten. All das hat die Partei in den Umfragen bis an den Rand des Abgrunds getrieben. Finden da wenigstens die wieder zueinander, die zusammen arbeiten müssen, die Bundestagsabgeordneten nämlich? Nach zwei Tagen Fraktionsklausur glaubte der Chef heute zumindest, die große Harmonie ausrufen zu können. Arne Meyer berichtet.
Gregor Gysi, Chef der linken Bundestagsfraktion, konnte nach der zweitägigen Klausur in Berlin am Nachmittag dieses Fazit ziehen.
Ja, ich glaube, dass wir eine ziemlich inhaltsreiche Klausur hatten, Was mir besonders gefallen hat, war die Atmosphäre.
Und das ist für die Linke schon eine Leistung.
Sie wissen ja, dass das nicht immer so war.
Erst kürzlich kann sich die Atmosphäre geändert haben, denn noch im Juni auf dem Wahlparteitag in Göttingen hatte Gysi selbst in einer bemerkenswerten Rede davon gesprochen, dass es Hass gebe unter den Abgeordneten seiner Fraktion. Das scheint vorbei zu sein, zumindest nach den Worten des Fraktionsvorsitzenden. Stattdessen hätten sich die Abgeordneten auf Kernthemen und Thesen geeinigt. Die sind allerdings nicht brandneu, eher altbekannt.
Der erste Punkt ist der, dass es endlich aufhören muss, dass wir immer wieder die Banken und Hedgefonds bezahlen, die die Krise durch ihre gesamte Zockerei ja im Kern verursacht haben.
Und statt Krisenstaaten wie Griechenland Sparprogramme aufzudrücken, seien dort Investitionen notwendig nach Art des Marshallplans, mit dem die USA nach dem Zweiten Weltkrieg Europa und damit auch dem Nachkriegsdeutschland wieder auf die Beine halfen. Eine weitere Kernforderung der Linken, um die Krise zu lösen, müsse es nicht nur eine Vermögenssteuer geben, sondern auch eine einmalige Vermögensabgabe. Die sollten aber eher Reiche tragen. Auch in der aktuell von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen angestoßenen Debatte über eine Zuschussrente hat sich die Linke positioniert. Das Problem der Altersarmut, so Gysi, werde damit nicht gelöst. Nötig sei vielmehr eine große Rentenreform.
Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen wieder die alte Formel herstellen im Kern. Wieder Zeiten anerkennen, die ganz wichtig sind. Das Zweite, was wir machen müssen, wir müssen wie in Norwegen und in anderen Ländern uns auf eine Mindestrente verständigen und sagen, das bekommt jemand. Punkt.
Zudem appellieren Gysi und seine Genossen an alle in der Gesellschaft, nutzt die Erfahrungsvorsprünge Ost.
Und zwar positiver und negativer Art.
So könnten die neuen Bundesländer Erfahrungen weitergeben, die sie nach der Wende mit dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte gemacht hätten. Das könne aktuell den Gemeinden helfen, die Bundeswehrstandorte verlieren. Allerdings ist Mitgliedern aus dem Westen, das berichten zumindest Sitzungsteilnehmer, die Formulierung Erfahrungsvorsprung Ost negativ aufgestoßen, deswegen Gysis Betonung auch der negativen Seiten. Die Flügelkämpfe in der Partei und Fraktion sind also bestenfalls überdeckt und nicht gelöst. Wie die anderen Parteien auch, hat die Linke nur noch ein Jahr Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl. Mit Blick auf mögliche Koalitionen machte Gysi aber klar, vor allem die SPD könnte da Schwierigkeiten bekommen.
Wenn die SPD erklärt, sie ist bereit zu einer Koalition mit der FDP, aber nicht mit den Linken, mal angenommen, sie würde das erklären, dann sagt sie doch zeitgleich, sie verzichtet auf Vermögenssteuer, sie verzichtet auf einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Also auf all die Punkte, die sie im Wahlkampf herausstellt, muss sie verzichten, weil das mit der FDP nicht machbar ist.
Und entspannt gab sich Gysi auch, was die Frage angeht, welche Spitzenkandidaten werden eigentlich für die Linke in den Bundestagswahlkampf ziehen. Das regeln wir zu gegebener Zeit und einvernehmlich, sagte der Linksfraktionschef wortwörtlich.
Dazu werde ich mich heute nicht äußern, aber Sie müssen nur wissen, so viel kann ich Ihnen sagen, ich bin innerlich ungeheuer frei und souverän. Und das macht auch meine Leichtigkeit aus.
Soweit der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Gregor Gysi. Seine Fraktion, sie versucht sich also in Geschlossenheit und inhaltlicher Arbeit. Soweit der Bericht von Arne Meyer. Wer von Ihnen kennt nicht jemanden, der Opfer eines ärztlichen Behandlungsfehlers geworden ist? Sei es, dass bei einer Gelenkoperation ein Nerv irreparabel geschädigt worden ist, sei es, dass durch verunreinigtes OP-Besteck folgenschwere Infektionen ausgelöst worden sind und. Die Krankenkassen, sie haben heute neue Zahlen vorgelegt und die sind alarmierend. In mehr als 4000 Fällen haben Ärzte demnach im vergangenen Jahr falsch oder fehlerhaft behandelt. Nachweislich. Denn es gibt eine Dunkelziffer. Tendenz der letzten Jahre steigend. Einzelheiten von Achim Wendler.
Ein Rentner wird an der Gallenblase operiert. Danach geht es ihm aber nicht besser, sondern er hat Bauchschmerzen, die immer heftiger werden. Alle Untersuchungen bleiben ergebnislos. Schließlich muss der Mann wieder unters Messer. Notoperation. Und die Ärzte finden in seiner Bauchhöhle einen Beißkeil. Ein Plastikteil, das verhindern soll, dass man unter Narkose auf den Beatmungsschlauch beißt. Der Mann hatte den Keil bei der ersten Operation verschluckt. Mit fatalen Folgen, sagt Astrid Zobel vom medizinischen Dienst der Krankenkassen.
Dieser Beißkeil hätte fixiert werden müssen. Es hätte bemerkt werden müssen, dass der Beißkeil verschluckt wurde von dem Patienten. Das war nicht der Fall. Das heißt, hier lag ganz klar ein fehlerhafter Behandlungsvorgang vor. Dieser Patient ist an der Entzündung der Bauchhöhle verstorben.
Ein Ärztefehler von gut 4000, die Gutachter der Krankenkassen 2011 nachgewiesen haben. Das heißt, in jedem dritten Verdachtsfall fanden die Gutachter tatsächlich einen Fehler. Nicht jeder hat tödliche Folgen, wie bei dem Rentner mit dem Beißkeil. Aber dass dieser Pfusch in einem Krankenhaus passierte, das entspricht der Statistik. In Krankenhäusern läuft nämlich viel öfter etwas schief als in Praxen. Die meisten Vorwürfe richten sich gegen Orthopäden und Chirurgen. Vor allem bei Knie- und Hüftoperationen scheint es Pfusch zu geben. Professor Astrid Zobel warnt aber, keine falschen Schlüsse. Denn einige Fehler seien halt offensichtlich, andere nicht.
Wenn ein Patient einen Schlaganfall erleidet, der zuvor an einer Bluthochdruckerkrankung gelitten hat, dann wird das häufiger als schicksalhaft empfunden. Möglicherweise liegt aber da auch zugrunde, dass eine medikamentöse Behandlung nicht nach dem aktuellen Stand stattgefunden hat und dafür deswegen ursächlich war für den eingetretenen Schlaganfall.
Das heißt auch, tatsächlich machen Ärzte noch viel mehr Fehler als jene 4.000, die die Kassen nachgewiesen haben. Ein Beispiel: Viele Behandlungen sind komplett unnötig. Sie mögen medizinisch sauber verlaufen, aber es bleiben unnötige Behandlungen und damit Fehler. Besser soll das nun mit dem Patientenrechtegesetz der Bundesregierung werden, dessen Ziel, die Rolle des Patienten gegenüber dem Arzt zu stärken. Stefan Gronemeyer, leitender Arzt beim medizinischen Dienst der Kassen.
Mit dem geplanten Patientenrechtegesetz wird der Anspruch der Versicherten auf Unterstützung durch die Krankenkassen noch gestärkt. Aus der bisherigen Kann-Regelung wird eine Soll-Regelung.
Heißt, bisher können die Kassen ihre Versicherten bei Fehlerverdacht unterstützen, künftig sollen sie das tun. Kosten tut ein Gutachten den Patienten nichts. Anhand des Befundes kann dann jeder entscheiden, ob er seinen Arzt verklagt. Die Chancen sind laut Kassen gut. Bei klarem Fehlernachweis endeten 4 von 5 Gerichtsverfahren zugunsten des Patienten.
4.000 Mal Ärztepfusch im vergangenen Jahr, soweit die Informationen von Achim Wendler. Wenn Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer in seiner Dienstlimousine durch die Hauptstadt rollt, dann nimmt er gelegentlich wahr, wie viele Zeitgenossen inzwischen mit dem Rad unterwegs sind. Dabei hat er auch einige bei Rot über die Ampel fahren sehen und das hat ihn zu der Aussage verleitet, der, Zitat, Verrohung dieser Kampfradler müsse Einhalt geboten werden. Zugleich kann er auf seinen Fahrten aber sehen, wie holprig die Radwege teilweise sind oder dass sie gar völlig fehlen. Das soll sich ändern. Der neue nationale Radwegeplan soll dem Radverkehr mehr Schwung verleihen. Auf sogenannte Kampfradler dagegen kommen möglicherweise schärfere Strafen zu. Mehr dazu von Lioba Werrelmann.
Eigentlich ist Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer gar nicht zuständig für den Radverkehr. Der Radverkehr ist mit wenigen Ausnahmen Sache der Länder und Kommunen. Weil er aber immer mehr zunimmt, will der Minister mitmischen.
Deswegen setzen wir hier einen ganz, ganz wichtigen Impuls für nachhaltige Mobilität.
Was bedeutet, dass Ramsauer auf gut 80 Seiten hat auflisten lassen, was Länder und Kommunen für den Radverkehr tun könnten. Sein Ministerium hilft mit Tipps. Man schnürt zum Beispiel sogenannte Einsteigerpakete für Städte und Gemeinden, die noch nicht allzu viel für den Radverkehr getan haben. Da können die dann nachlesen, was alles möglich wäre.
Wir nehmen auch als Bund sehr viel Geld in die Hand, um Radverkehr zu fördern,
sagt der Bundesverkehrsminister und erntet damit Widerspruch von der Opposition. Tatsächlich zuständig ist das Bundesverkehrsministerium nur für die Radwege entlang von Bundesstraßen. Und für die, rechnen die Grünen vor, gibt es mittlerweile nur noch halb so viel Geld wie noch vor 2 Jahren. Weshalb Anton Hofreiter, grüner Verkehrsexperte, denn auch nicht allzu viel gibt auf den Radverkehrsplan.
Das Problem ist halt, er ist erstmal nur bedrucktes Papier und es kommt aufs Regierungshandeln drauf an. Und da lässt uns die letzten Jahre unter Herrn Ramsauer Schlimmes befürchten.
Im gesamten Bundesverkehrsministerium, behauptet Hofreiter, seien von 1.600 Mitarbeitern gerade einmal 2,5 zuständig für den Radverkehr. Ob das so stimmt? Ramsauers Sprecher Ingo Strater weiß es nicht.
Ja, das kann ich im Moment nicht genau sagen.
Später am Tag hat man im Verkehrsministerium dann noch einmal nachgerechnet und kommt immerhin auf 6 Mitarbeiter, die sich speziell mit dem Thema Radverkehr befassen. In anderen Abteilungen wird ihnen allerdings zugearbeitet. Und ob die Mitarbeiter vom Verkehrsminister mit gutem Beispiel vorangehen und auch vermehrt Fahrrad fahren? Der Sprecher ist auch da zunächst überfragt.
Gute Frage. Das habe ich jetzt nicht nachgezählt in den letzten Zeiten.
Später hat man auch das nachgezählt. Im Verkehrsministerium gibt es 11 Dienstfahrräder und 3 Elektrofahrräder. Im Familienministerium verfügt man über 2 Dienstfahrräder, im Auswärtigen Amt über 10. Einer, den keiner gefragt hat, der aber auch gerne hin und her fährt, ist Regierungssprecher Steffen Seibert.
Der Regierungssprecher fährt gerne und viel mit seinem Dienstfahrrad.
Falls all die Regierungsmitarbeiter sich auf ihren vielen Dienstfahrrädern in die Quere kommen sollten, der Verkehrsminister denkt auch darüber nach, besonders rücksichtslose Fahrer härter zu bestrafen. Fahrradfahrer übrigens genauso wie Autofahrer.
Der 5. September 1972, er markiert einen schwarzen Tag in der jüngeren Geschichte. Ungehindert dringen da palästinensische Terroristen in das Münchner Olympiadorf ein und nehmen 11 israelische Sportler als Geiseln. Die Behörden sind überfordert, Befreiungsversuche verlaufen dilettantisch und müssen abgebrochen werden. Am späten Abend auf dem Militärflughafen von Fürstenfeldbruck dann das blutige Finale. Alle Geiseln sterben, außerdem ein Polizist und 5 der 8 Terroristen. Heute Gedenkveranstaltung auf dem Fliegerhorst für Opfer und Angehörige mit ranghohen Gästen aus der Politik. Birgit Frank berichtet.
Für die Hinterbliebenen der Opfer des Münchner Olympia-Attentats war es ein schwerer Weg heute nach Fürstenfeldbruck. Anki Spitzer, die Witwe des ermordeten Fechttrainers André Spitzer, sprach heute stellvertretend für alle Hinterbliebenen zu den 600 Gästen. Und zwar vor dem alten Tower des Flugplatzes. Der Ort, an dem ihr Mann vor 40 Jahren getötet wurde.
Die Rettungsaktion ist so eine Katastrophe. So einfach hätte es gewesen. Und dass man es nichts gemacht hat und alles hat verkehrt gemacht, was nur verkehrt könnte gehen, das schmerzt, das wird auch noch in 100 Jahren schwer sein.
Während der Gedenkfeier hängen auf der Bühne vor dem Tower Fotos der 11 ermordeten Geiseln und des erschossenen Polizisten. Während eines ökumenischen Gedenkgottesdienstes entzünden Angehörige sowie der israelische Vizepremier Silvan Shalom Kerzen zum Totengedenken. Die Erinnerung an die Opfer steht im Zentrum der heutigen Feier. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer kündigte an, einen Gedenkraum für die Opfer des Attentats in München zu errichten. Aber in Fürstenfeldbruck wurde auch immer wieder Kritik laut. Zum Beispiel von der Vorsitzenden der israelischen Kultusgemeinde in München, Charlotte Knobloch. Sie kritisierte das Internationale Olympische Komitee, das auch bei der Eröffnungsfeier der Spiele in London eine Gedenkminute für die Münchner Attentatsopfer verweigert hatte.
Heute gelingt uns in Fürstenfeldbruck, was auf internationaler olympischer Ebene in London nicht gelingen sollte. Uns in Bayern, uns in Deutschland ist es eine Selbstverständlichkeit, ein Anliegen, ja eine heilige Pflicht, vereint und geschlossen ein klares und kraftvolles Zeichen zu setzen für Frieden, für Freiheit, für Hoffnung.
Knobloch sprach außerdem von einem verheerenden staatlichen Versagen bei der Geiselnahme von vor 40 Jahren. Auch die Hinterbliebenen der Opfer verlangten heute wieder eindeutige Aufklärung der damaligen Ereignisse. Zum Beispiel die Witwe Anki Spitzer.
Wir wollen, dass alle Akten vor uns geöffnet werden und dass eine neue Nachforschung wird sein, was diese Behörde in 72 schlecht gemacht haben. Wir wollen eine Antwort.
Noch immer liegen einige Vorgänge vom 5. September 1972 im Dunkeln. Was auch daran liegt, dass geheime Dokumente von damals noch immer nicht freigegeben sind.
Gedenken an die Opfer des Terroranschlags auf israelische Sportler 1972 bei den Olympischen Spielen mit Worten des Bedauerns und der Trauer. Aber auch hier kein Eingeständnis des Versagens durch Politiker, Polizei und Funktionäre. Ein Kommentar dazu von Astrid Freieisen.
Der Umgang mit dem Olympia-Attentat von München war schon 1972 eine Verkettung von Inkompetenz, mangelndem Verantwortungsbewusstsein und Verdrängung. Und so ist es leider bis heute geblieben. Der missglückte Einsatz der Sicherheitskräfte kostete 17 Menschenleben. Schon während des verhängnisvollen Tages war klar, dass die Geiseln aus dem israelischen Olympiateam sehr schlechte Karten hatten. Der Krisenstab hörte die palästinensischen Geiselnehmer sogar ab. Experten vor Ort wussten, dass ihre Gegner sich stritten und unprofessionell Befehle von außen erhielten. Doch diese Experten auf deutscher Seite durften keine Entscheidungen treffen. Einer von ihnen, der spätere GSG-9-Chef Ulrich Wegener. Er ist davon überzeugt, dass die Israelis im olympischen Dorf durchaus zu retten gewesen wären. Wegener spricht noch heute voller Wut über den deutschen Föderalismus, der in dieser Situation tödliche Folgen gehabt hätte. Er ist sicher, das Pochen auf die Zuständigkeit der Länder ergab, dass schlecht bewaffnete und trainierte bayerische Polizisten völlig überfordert waren und natürlich scheiterten. Politische Folgen hatte dies jedoch keineswegs. Oder trat wegen des Olympia-Attentats irgendwer zurück? Innenminister Genscher, der bayerische Innenminister Merck, beide blieben im Amt. Allen gelang es, sich herauszureden. Niemand wollte Verantwortung übernehmen. Niemand wurde dazu von einer kritischen Öffentlichkeit gezwungen. Das Internationale Olympische Komitee weigert sich sogar bis heute, auch nur einmal in einer olympischen Eröffnungsfeier der Ermordeten zu gedenken. Reiner Zynismus, denn hier geht es dem Komitee um stimmberechtigte Sportfunktionäre aus den vielen anti-israelischen Ländern. Schlimmer geht's nicht. und die überlebenden israelischen Sportler kritisieren auch heute die damalige eigene Teamleitung, denn die hatte sie nicht geschützt. Ohne Sicherheitsleute reisten sie an, obwohl zuvor München schon Zentrum arabischer Terrorangriffe gewesen war. Und hinterher? Der Eindruck drängt sich auf. Alle wollten das Olympia-Attentat so schnell wie möglich vergessen. In Deutschland gab es keinen Aufschrei der Empörung, als die verhafteten Attentäter kurz nach der Tat freigepresst wurden. Wie man heute weiß, ebenso durch einen politischen Deal wie ein deutscher Rechtsradikaler, der bei der Vorbereitung geholfen hatte. Recherchen über das Olympia-Attentat werden durch streng ausgelegte Vorschriften in Archiven nicht eben erleichtert. Als Journalist gewinnt man den Eindruck, die Behörden hoffen, dass das Interesse nachlässt, sobald der Jahrestag vorbei ist. Und das Schlimmste, wer den Medienbetrieb kennt, der ahnt, so ganz falsch liegen sie vielleicht nicht.
Das Olympia-Attentat von 1972 und das Versagen von Behörden und Funktionären. Astrid Freieisen kommentierte für das Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Wir gehen ins Ausland, in die USA zunächst. Ganz großes Kino gestern dort auf dem Parteitag der Demokraten. First Lady Michelle Obama hält eine glanzvolle Rede an die Nation, euphorisiert geradezu das Publikum und haucht dem Wahlkampf des US-Präsidenten neues Leben ein. Ist dieser Auftritt noch zu toppen, fragen sich seither viele und warten gespannt auf den heutigen Abend. Aus Charlotte Rüdiger-Paulert.
Mit einem furiosen Auftakt ist die Demokratische Partei der USA in ihren Wahlparteitag gestartet. Am ersten Abend präsentierte sie in Charlotte im US-Staat North Carolina die ganze Vielfalt der amerikanischen Gesellschaft. Latinos und Schwarze, Amtsinhaber und Hoffnungsträger. Der Höhepunkt des Abends, die Rede der First Lady Michelle Obama. Ihr hatten die Parteitagsstrategen augenscheinlich die Aufgabe zugeteilt, den oft als kühl empfundenen Präsidenten warmherzig erscheinen zu lassen. Und sie erledigte ihre Aufgabe mit Bravour, als sie von den Anfängen ihrer Beziehung erzählte und beschrieb, wie wichtig ihrem Mann, auch jetzt im Weißen Haus, trotz der großen Arbeitsbelastung das gemeinsame Abendessen mit den Kindern sei. Ihr Fazit nach fast vierjähriger Präsidentschaft: Ich kann ehrlich sagen, wenn es um seinen Charakter geht, um seine Überzeugung und sein Herzblut, Barack Obama ist immer noch derselbe Mann, in den ich mich vor vielen Jahren verliebt habe. Immer wieder erntete Michelle Obama stürmischen Beifall und wurde vom Schlachtruf der Demokraten unterbrochen: 4 more years. 4 weitere Jahre im Amt für Präsident Obama. Den Boden für die Rede Michelle Obamas hatte ein Hoffnungsträger der Demokraten bereitet. Der 37-jährige Bürgermeister von San Antonio in Texas, Julian Castro. Er sprach an der Stelle des Wahlparteitages, an der 2004 der kometenhafte Aufstieg von Barack Obama begonnen hatte. Immer wieder griff Castro den republikanischen Konkurrenten Obamas, den ehemaligen Gouverneur von Massachusetts, Mitt Romney, an.
When it comes to getting the middle class back to work, Mitt Romney says no.
Wenn es darum geht, wieder Arbeitsplätze für die Mittelklasse zu schaffen, dann sagt Mitt Romney nein. Nur bei der Gesundheitsreform sagte er erst ja und dann nein, ergänzte Castro spöttisch.
Mitt Romney said yes and now he says no.
Am Ende des Abends gaben Beobachter den Demokraten gute Noten. David Gergen, Ex-Mitarbeiter mehrerer Präsidenten aus beiden Lagern, traute den Demokraten bei 2 weiteren solcher Abende gar zu, sich im Kopf-an-Kopf-Rennen von den Republikanern möglicherweise absetzen zu können. Am heutigen Abend nun wird Ex-Präsident Bill Clinton die offizielle Nominierungsrede für Barack Obama halten. Der Glanz des Ex-Präsidenten soll dabei auf Obama abfärben. Gleichzeitig wird Clinton dadurch unterstreichen, dass die Zeiten, in denen sich Obama und Clinton nicht grün waren, längst vorbei sind. Schließlich macht sich Clinton gar in Wahlspots für Obama stark. Präsident Obama hat einen Plan, Amerika von Grund auf zu erneuern, durch Investitionen in Innovation, Ausbildung und Jobtraining. Wir müssen seinen Plan umsetzen. Mit der Rede Barack Obamas, wegen des schlechten Wetters nicht wie geplant, vor 75.000 Zuschauern im Footballstadion von Charlotte, sondern in der Time Warner Halle vor gut 15.000 Zuschauern, geht der Parteitag der Demokraten morgen Abend zu Ende.
Und damit zurück nach Deutschland. Wir wissen nicht, wie Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Groschek reagiert hat, als er erfuhr, dass der Kollege in der Bundesregierung, Ramsauer, das Nachtflugverbot für den Flughafen Köln-Bonn für null und nichtig erklärt hat. Er könnte aber durchaus in die Luft gegangen sein. So gut wie sicher ist allerdings, dass die Gebühren für lärmintensive Flugzeuge jetzt angehoben werden. Jürgen Kleikamp mit den Einzelheiten.
Die Bestandsgarantie für den Nachtflug am Köln-Bonner Flughafen könnte teuer werden, für besonders laute Flugzeuge. NRW-Verkehrsminister Michael Groschek hat auf die Entscheidung der Bundesregierung sofort reagiert und Flughafenchef Michael Garvens unmittelbar zu einem Gespräch gebeten. Denn zusammen mit der Geschäftsleitung des Flughafens will der Minister nun kräftig an der Gebührenschraube drehen.
Meine Zielsetzung ist klar: möglichst bald über eine Gebührenordnung die Krachmacher vom Himmel zu holen. Das heißt, laute Maschinen müssten künftig deutlich mehr zahlen als leise.
Flughafenchef Garvens hat volle Kooperation signalisiert. Auch er hält eine deutliche Erhöhung der Start- und Landegebühren mit Lärmzuschlag für das beste Mittel, Krachflugzeuge auf den Boden zu bannen. Pläne für eine neue Preisliste hat er auch schon. Für den lautesten Frachtflieger, eine McDonnell Douglas, soll es beispielsweise richtig teuer werden. Statt 560 Euro Lärmzuschlag kostet der Platz auf dem Adenauer Airport dann 925 Euro, ein Aufschlag von fast 75%. Unterscheiden zwischen Fracht- und Ferienfliegern will Minister Groschek bei der Preisgestaltung nicht.
Denen ist ja egal, ob das ein Frachtflugzeug oder ein Passagierflugzeug ist, was sie um den Schlaf bringt. Sie wollen als Anwohner vor allen Dingen den Krach weghaben.
Bevor am Köln-Bonner Flughafen aber tatsächlich etwas mehr Ruhe einkehren kann, sollen die Logistikkonzerne einbezogen werden. Flughafenchef Garvens will seine Kunden nicht kommentarlos vor vollendete Tatsachen stellen. Und Minister Groschek will die neue Preisliste vor allem rechtssicher machen. Alles das soll aber so schnell wie möglich geschehen. Der Frachtkonzern FedEx hat schon reagiert. Er hat seine Krachmacherflotte auf leisere Flieger umgestellt. Und da haben Verkehrsminister und Flughafenchef noch eine gemeinsame Hoffnung, dass weitere Konzerne diesem Beispiel folgen.
Kurz vor sieben, wir kommen zum Sport. Irland, Kasachstan, Österreich, Schweden und Färöer. Das sind die Gegner der Deutschen in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Am Freitag geht's los, in zwei Tagen also. Erster Gegner dann die Insulaner. Und auf der Pressekonferenz zum Spiel stapelt Bundestrainer Löw erstmal tief. Dirk Walsdorf.
Mit neuem Elan startet die deutsche Nationalmannschaft in die Qualifikation für die WM in Brasilien. Bundestrainer Joachim Löw erwartet von seiner Elf am Freitagabend zum Auftakt gegen die Färöer in Hannover einen klaren Sieg. Allerdings glaubt er nicht daran, wie vor der Europameisterschaft alle 10 Qualifikationsspiele zu gewinnen.
Ich bin der Meinung, dass es dieses Mal natürlich auch schwieriger werden wird für uns, diese Gruppe. Halte ich für sehr, sehr ausgeglichen und es wird mit Sicherheit kein Selbstläufer werden, weil Mannschaften wie Schweden, Irland oder natürlich auch Österreich, die sind alle hoch motiviert und die werden versuchen, uns das Leben natürlich auch so schwer wie möglich zu machen.
Als Lehre aus der EM zieht der Bundestrainer, dass seine Mannschaft vor allem aktiver und aggressiver verteidigen muss. Und das ab sofort mit einer veränderten Abwehrkette. Kapitän Philipp Lahm spielt jetzt wie beim FC Bayern auf der rechten Seite. Links ist dafür der Dortmunder Marcel Schmelzer vorerst für Löw gesetzt.
Soweit die ersten Informationen zum Spiel, zum ersten WM-Qualifikationsspiel der Deutschen am Freitag gegen die Färöer. Da sind wir natürlich dabei, werden aktuell berichten. Das war's hier im Echo des Tages. Ihnen noch einen erholsamen Abend. Ich bin Golo Schmidt.